30% ungefähr deiner Langlebigkeit sind genetisch bedingt, 70%, und das macht uns natürlich jetzt glücklich, 70% kannst du selbst beeinflussen.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Früher als uns lieb ist, sollten wir uns sensiblen Fragen des Alterns stellen. Ist das Tempo unseres körperlichen Verfalls in den Genen festgeschrieben? Oder können wir deren Aktivitäten beeinflussen? Kann uns ein konsequent verjüngender Lebensstil tatsächlich gesünder altern lassen? Mein heutiger Gast hat sich auf die Suche nach diesem wissenschaftlich abgesicherten Lebensstil begeben und gibt persönliche Einblicke, wie es um ihre eigene Vitalität steht. Nina Ruge studierte Biologin und Journalistin. Sie moderiert regelmäßig Kongresse und Podiumsdiskussionen zum Thema aus Forschung und Wissenschaft. Sie hat sich bereits in ihrem Bestsellerwerk Altern wird heilbar mit Fragen der ewigen Jugend auseinandergesetzt. Ihr neuestes Buch Verjüngung ist möglich ist am 3. August diesen Jahres erschienen. Dafür hat sie sich mit 25 international renommierten ExpertInnen, MedizinerInnen und WissenschaftlerInnen unterhalten und liefert den top aktuellen Stand der Forschung. Und heute spricht sie dazu auch mit mir. Herzlich willkommen, Nina Ruge.
Danke, dass ich darüber sprechen kann. Ich bin ganz voll und möchte ganz viel berichten. Danke, Nils.
Ach Nina, ich freue mich auch wahnsinnig. Ich glaube, ich habe, Gott, das ist ein bisschen unfair meinen anderen Gesprächspartner über, aber ich habe lange nicht mehr mich so sehr auf ein Gespräch gefreut wie dieses, weil du mir ja netterweise schon mal vorab dein Buch geschickt hast und ich muss dir sagen, ich habe es verschlungen. Es mag vielleicht so ein bisschen in meiner Natur der Sache liegen, dass ich mich natürlich mit diesen Themen so gern auseinandersetze, aber ich kann dir wirklich nur sagen, es ist unfassbar spannend geschrieben und es macht richtig Mut. Also es ist wirklich treu deinem Lebensmotto eigentlich, alles wird gut, voll erreicht, muss ich wirklich sagen.
Alles wird gut, aber nicht von alleine. Also dieses Buch zu schreiben war tatsächlich ein irrer Kraftakt und da hat mir ja, der wirklich lange Covid-Lockdown sehr geholfen, weil ich ja nicht ausgehen konnte und jede Nacht am Schreibtisch saß. Das hat dann mein Mann nicht mehr so toll gefunden. Aber insgesamt sind halt 416 Seiten rausgekommen. Es ist so ein bisschen ein dicker Schinken, aber es freut mich wirklich, dass du meinst, dass es gut konsumierbar sei.
Du beginnst dein Buch ja gleich mit der provokanten Aussage, dass Altern eine Krankheit ist. Dabei beziehst du dich auf den schleichenden Prozess des Zellversagens und die damit einhergehenden gesundheitlichen Folgen. Dein neuestes Werk trägt allerdings den Namen Verjüngen ist möglich. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Also ist Altern eine Krankheit?
Altern ist eine Krankheit, wenn du es auf die zellulären Prozesse beziehst. Und die jüngsten Forschungsergebnisse zeigen ja auch eindeutig, es beginnt schon im Alter von 25 Jahren, dieser schleichende Prozess, dass ungefähr 1% pro Jahr deiner Power der Zellen nachlässt. Das heißt, nach 40 Jahren, wenn du 65 bist, hast du 40% weniger Zellleistung. Natürlich nur in den Zellen, die nicht erneuert werden, aber leider besonders in den Zellen, die für unsere Langlebigkeit verantwortlich sind, nämlich den Stammzellen. Gut, also wir haben dieses primäre Altern ab spätestens dem 25. Lebensjahr. Und das bedeutet ein Nachlassen der Zellkompetenzen auf breiter Front. Und dann kann so ab dem 60., 65. Lebensjahr das sekundäre Altern sich breit machen in uns. Also eben die Alterskrankheiten. Der Herzinfarkt, die Arthrose, die Demenz, der Schlaganfall etc. Also, Altern ist eine Krankheit, wenn ich es auf zellulärer Ebene betrachte, wird übrigens jetzt auch in der Weltgesundheitsorganisation, die ja immer in ICD, also diesen Katalog herausbringen mit den anerkannten, international anerkannten Krankheiten, die mit einem Code versehen werden. Und da wird jetzt Altern schon partiell als Krankheit auch definiert. Aber natürlich nicht das mentale Altern. Das kann ein unglaublicher Gewinn an, ja, eben Lebenserfahrung und auch Weisheit sein.
Absolut. Ich zitiere da immer wieder die spanische Sprache. Ehrlich gesagt, ich habe es nie nachgeprüft, aber ich habe zumindest mal gehört, dass man da ja sagt, ich habe 48 Jahre und nicht, ich bin 48 Jahre. Und ich finde, das ist so positiv, weil die hat man schon mal eingesammelt, die hat man für sich gewonnen. Und von daher ist es eine ganz andere, viel positivere Betrachtungsweise des Alterns.
Ja, und ich sag immer, das ist jetzt ein bisschen plumper formuliert. Ich muss nicht mehr an jeden Baum pinkeln wie ein junger Hund. Ja, ich weiß einfach, was die wesentlichen Dinge sind. Und die Menschen werden immer durchsichtiger, hat Picasso gesagt im Zuge des Alterns. Das ist auch ganz schön. Man geht nicht mehr so vielen Blendern auf den Leim.
Was ich ganz schön finde, ist, du hast am Anfang, gehst du ja auf diese, ich sage jetzt mal, Barriere von 120 Jahren, die mal jemand berechnet hat, dass Menschen eigentlich nicht dafür gemacht sind, noch älter als 120 zu werden. Aber ich finde, der große Reiz, den wir ja auch im Lanzerhof vertreten, ist ja eigentlich dieses Living Well for Longer. Und das ist ja auch Thema deines Buches, dass es ja eigentlich gar nicht unbedingt nur darum geht, älter als 120 zu werden, sondern dass wir die 120, wenn wir sie erreichen, eben halt mit hoher Lebensqualität erreichen. Und ich glaube, das ist ja das, was auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, ein Stück weit die Aussage deines Buches ist. Richtig?
Ja, absolut. Health Span, dieses wunderbare Wort, also die gesunde Langlebigkeit, und Life Span, das ist halt die Lebensdauer, die sollten deutlich getrennt werden. Wir wollen wirklich einen längeren, gesunden Health Span und nicht unbedingt ein ganz, ganz langes Leben, das mit vielen Jahren an Siechtum am Ende verbunden ist. Es ist genau das, was ihr sagt. Deshalb bin ich mit der Vokabel ewiges Leben auch überhaupt nicht einverstanden. Das ist nichts, was in meinem Kopf und auch in dem, was wie die Wissenschaft im Augenblick triggert, eine Rolle spielt. Es geht tatsächlich darum, dass wir das sekundäre Altern, also das Eintreten der Alterskrankheiten, dass wir diesen Zeitpunkt möglichst weit nach hinten schieben. Und da haben wir ja auch die vielen über 100-Jährigen, die gesund sind, die in den berühmten Blue Zones leben und von denen wir eben doch so ein paar auch Lebensstil-Gewohnheiten kennen, von denen wir, okay, das könnte für uns auch ein Vorbild sein. Aber dazu gehört eben sehr, sehr viel mehr. Es gehört nicht nur Lifestyle, also wann stehe ich auf, wie viel schlafe ich, was mache ich mit Bewegung, natürlich Ausdauer, Krafttraining etc. Dazu gehören tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel und in Zukunft auch Medikamente, aber auch die Hormonersatztherapie für Frauen über 50. Aber vielleicht kommen
wir kommen dazu. Ganz bestimmt noch dazu. Aber ich würde mal so ein ganz klein bisschen mich an deinem Buchstruktur auch langhangeln, weil ich finde, den ersten Teil oder einer der ersten Kapitel ist ja das Thema Gene. Gibt es gute oder schlechte Gene? Und ich finde, das ist ja so ein bisschen das, was einen ja auch beschäftigt, dass man sagt, okay, vielleicht kann man ja auch gar nichts daran ändern. Aber da gibst du uns ja eine Antwort dazu.
Ja, also das ist schon interessant, wenn man sich mit den vielen Wissenschaftlern austauscht und als erstes die Frage stellt, wie viel ist denn nun eigentlich genetisch geprägt an unserem letztlich Verfallsprozess, auch zellulären Verfallsprozess? Gibt's da Gene? Man sagt ja immer, ich habe gute Gene, ich habe schlechte Gene. Dann geht's um Churchill, der ja getrunken hat, keinen Sport gemacht hat und trotzdem alt wurde und viel geraucht. Da gibt es zum Beispiel bei Churchill, das finde ich ein ganz spannendes Thema, der war früher Leistungssportler und offensichtlich ist es so, dass eben ein frühes, ganz starkes Körpertraining weit in das Alter hineinreicht und die Fitness auch tatsächlich ein bisschen ins hohe Alter überträgt. Aber es gibt keinen Wissenschaftler, der definitiv sagt, also so und so viel Prozent der Fitness und der Langlebigkeit könnten genetisch geprägt sein. Man kann das nur abschätzen. Und es gibt so Einzelstudien, die wirklich sehr, sehr interessant sind mit Geschwistern, die alle über 100 sind etc. Und je älter die werden, desto stärker gibt es da offensichtlich den Hinweis darauf, dass es ein Gen gibt für eine gesunde Langlebigkeit. Aber das ist so selten ausgeprägt, dass es für uns wohl keine Rolle spielt. Also es ist wohl so, dass wir, wenn wir von unseren Eltern bestimmte Anlagen für bestimmte Erkrankungen geerbt haben, dann schlägt das natürlich durch. Also nehmen wir mal an, einen hohen Blutfettspiegel, der tatsächlich nicht gut behandelbar ist, der ist eben zum Teil genetisch geprägt. Der ist natürlich ein großes Risiko, das man heute schon ein bisschen in den Griff kriegen kann. Aber dennoch, es gibt so viele andere genetische Vorbelastungen. Deshalb kommen die Wissenschaftler so jetzt summa summarum zu dem Schluss, 30%, diese Ausnahmen, dass du schwer genetisch vorbelastet bist von deinen Eltern mal ausgenommen, 30% ungefähr deiner Langlebigkeit sind genetisch bedingt, 70%, und das macht uns natürlich jetzt glücklich, 70% kannst du selbst beeinflussen.
Toll, und damit kommen wir ja direkt zu der nächsten Frage, wie wir das machen können. Und da hast du ja so eine schöne Pyramide in deinem Buch. Und die Pyramide, da ist ja eben halt ein wichtiger Teil die Lebensstilfaktoren. Da hast du das Thema Ernährung, Schlaf, Atmung, überraschend für mich Hitze, Kälte und Bewegung mit dabei gehabt. Und A, würde es den Rahmen sprengen, jetzt über alles zu reden, und B, wollen wir ja auch immer noch dein Buch verkaufen. Aber trotz allem, lass uns doch mal vielleicht die ein oder anderen Bereiche touchieren, womit ich gerne mal mit dem Thema Nahrung, weil es natürlich auch so ein Kernthema vom Lanzerhof ist, beginnen würde.
Ja, also das auch ganz kurz zusammenzufassen, ist natürlich auch so ein Thema. Es gibt halt viele Märchen. Ich habe tatsächlich diese Vokabel auch im Buch verwendet. Das Märchen von der hochproteinreichen Ernährung beispielsweise. Wir sollten viele Proteine essen, ganz low carb. Und damit würden wir uns wahnsinnig gut tun. Die aktuelle Situation der Forschung ist die, das, was zum Beispiel Walter Longo, der Professor für Alternsforschung an der University of Southern California, auch sehr bestsellerträchtig kommuniziert in seinen vielen Büchern. Aber das scheint tatsächlich im Augenblick State of the Art zu sein. Ernähr dich gemüselastig, ernähre dich mit frischen Gemüsen, mit bio angebauten Gemüsen, mit einer großen Variationsbreite an verschiedensten Gemüsen und Kräutern, Nüssen etc. Hol deinen Proteinbedarf aus Kichererbsen, aus weißen Bohnen und eben anderen pflanzlichen Lieferanten. Sei dir bewusst, dass Ballaststoffe so wahnsinnig wichtig sind für gesunde Langlebigkeit, weil auch die neuesten Studien zeigen, wir sind alle, fast alle, unterversorgt mit Ballaststoffen, aber Ballaststoffe können Schlaganfallprophylaxe pur sein und noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. natürlich auch Darmerkrankungen vorbeugen. Und das Low Carb heißt, nimm tatsächlich keinen Zucker. Low Carb insofern wäre richtig, aber Low Carb stimmt nicht für die langkettigen Kohlenhydrate. Das heißt also, für alle Gemüsebestandteile, die aus langkettigen Kohlenhydraten bestehen. Und das sind eben fast alle Gemüse. Und Obst gehört nicht so sehr dazu. Obst ist sehr zuckerhaltig, hat relativ wenige der langkettigen Kohlenhydrate. Das heißt also, mit Obst ein bisschen vorsichtig sein. Und weshalb Bio so wahnsinnig wichtig ist, und das kommt dann im nächsten Kapitel des Buches, Bio hat den Vorteil, dass die Pflanzen, die wir essen, kämpfen mussten. Die wurden nicht durch Pestizide oder durch Dünger und durch Schutzmechanismen einfach mal schnell hochgezogen, sondern die mussten sich auseinandersetzen mit verschiedenen Witterungsbedingungen, aber zum Teil auch mit Fraßfeinden, mit Pilzerkrankungen eventuell oder Attacken oder Bakterienattacken. Und die entwickeln dann die sekundären Pflanzenstoffe, die für uns und unsere Gesundheit so wahnsinnig wichtig sind. Deshalb sind Bioprodukte wesentlich reicher an den Langlebigkeitswirkstoffen als eben im Gewächshaus hochgebiente Pflanzen.
Das ist ganz lustig. Ich war da an der Stelle so ein bisschen erinnert an unser Gespräch. Ich glaube, wir haben es entweder vor oder im Podcast vom letzten Buch gemacht mit dem Thema Resveratrol, dass umso mehr auch die Traube kämpfen musste, desto mehr Resveratrol ist auch drin. Und das ja auch eben halt der Wein, den ihr ja auch habt, dass der eben halt auch sehr resveratrollastig ist. Also von daher, das fand ich sehr spannend. Ich meine, dir als Tierschützerin ist es natürlich dann auch vom Ergebnis nicht, glaube ich, bist du nicht unglücklich darüber, dass Fleischessen nicht die beste Variante ist, sondern dass man sich mehr auf die Pflanzen konzentrieren sollte. Von daher, denke ich, wird dich das als Ergebnis auch sehr gefreut haben.
Ja, ganz wichtig. Also auch Fisch musst du nicht haben. Und auch das sagen ja viele Wissenschaftler, unter anderem auch Professor Michalsen, den ich zitieren durfte. Wir können wunderbar uns ernähren, ohne die Meere leer zu fischen und vor allem ohne tierisches Fleisch, was tatsächlich viele Nachteile hat und eben überhaupt gar keine Ballaststoffe. Das sollte man sich auch mal überlegen, wenn ich also in den Supermarkt gehe und einkaufe. dass ich nur das reintue, was Ballaststoffe hat. Und leider gehört das Fleisch und auch der Fisch nicht dazu.
Ich finde insgesamt, wenn man jetzt irgendwie diese Seaspiracy gesehen hat auf Netflix, dass man danach überhaupt noch auf die Idee kommt, Fisch zumindest aus den Weltmeeren zu essen, da muss man sagen, das ist auch insgesamt sehr kurz gedacht. Aber wir kommen vom Thema ab. Lass uns mal bei Walter Longo bleiben, der ja auch der Erfinder des Mimic Fastings, also des Scheinfastens ist. Und ich meine, auch da ist es jetzt wenig überraschend, dass wir als Lanzerhof natürlich Fan des Fastens sind. Aber es ist ja wirklich jetzt auch einige Studien, die dann auch nachweisen, dass man Fasten je in welcher Form auf jeden Fall in sein Leben integrieren muss.
Ja, und da gibt's halt die verschiedenen Stufen. Ich habe ja auch Frau Dr. Benedetto Reisch, eure ärztliche Direktorin, im Interview gehabt, die auch ein großer Fan des Intervallfastens ist, aber natürlich sagt, das Heilfasten über längere Zeit ist natürlich die Königsdisziplin. Da streiten sich die Wissenschaftler. Ich denke, jeder sollte so seine ideale Fasten Weise finden. Für mich beispielsweise ist das Heilfasten nichts, weil da mein Blutdruck, der eh schon niedrig ist, total in die Knie geht. Ich hatte allerdings, und da hat mich Frau Dr. Benedetto Reisch eines Besseren belehrt, ich hatte immer das Frühstück weggelassen und gesagt, super, ich mache ein ganz tolles Intervallfasten. Aber sie sagt, ja, also es bringt tatsächlich sehr viel mehr, wenn Sie das Abendessen weglassen und wenn Sie um 16, 17 Uhr die letzte Suppe mit etwas angereichert zu sich nehmen, dann können Sie gerne mittags mal ordentlich ein bisschen Salat und vielleicht noch was dazu essen. Also insgesamt sagt auch Walter Longo, das Wichtige ist erstmal, dass du ganz wenig isst und dass du nur zweimal am Tag höchstens isst. Und das, was du isst, ist eben ganz, ganz stark gemüsebasiert. Heilfasten muss man sich entscheiden. Intervallfasten muss man sich bewusst sein, abends besser das Abendessen wegzulassen. Und wer das alles nicht will, der geht auf zweimal am Tag sehr stark gemüselastig essen. Und dazwischen nichts, also keine Snacking-Kultur. Und das ist das, was Walter Longo für sinnvoll hält. Also du musst nicht unbedingt, um den Fasteneffekt in einer geringeren Ausprägung zu haben, du musst nicht unbedingt heilfasten.
Ja, es ist ganz interessant, weil man kann ja auch sich von Walter Longo eben halt auch diese Boxen kaufen, um dieses Scheinfasten dann irgendwie zu machen. Das sind ein Haufen Tütensuppen und Riegel und da ist interessant.
Ja, und teuer.
Sehr teuer. Und es ist dann überraschenderweise ist da ein Snack drin. Also das war das, was mich am meisten, also ich habe das Buch ja von ihm damals auch gelesen, es ist schon schwere Kost, aber wenn man sich dann, dann sind da immer so, das sind nur Oliven, also man kriegt da so kleines Mini-Tütchen Oliven als Snack. So, was mich total überrascht hat, ehrlich gesagt. Aber gut, wir wollen nicht so sehr über das Thema reden, sondern wir wissen einfach grundsätzlich, Fasten ist gut, Fasten ist für unsere Zellen gut und Fasten ist für unser längeres, gesundes Leben auf jeden Fall elementar wichtig, weil es eben halt in der Natur vorgesehen ist. Was in der Natur auch vorgesehen ist, ist das Thema Schlaf. Und das ist immer wieder etwas, wo wir auch im Podcast immer wieder sehr viele Zuschriften bekommen, dass das einfach wirklich viele Leute beschäftigt. Und da hast du ja auch extra ein Kapitel zu gewidmet.
Ja, und da sind die neuesten Erkenntnisse eben, dass die Tiefschlafphasen, aber das weißt du sicherlich am besten, die Tiefschlafphasen, davon gibt es vier, also in verschiedenen Ausprägungsstufen, das sind die wir erreichen sollten. Und da wir Rezeptoren in unserem Gehirn haben, die Tag-Nacht-Rhythmus und auch Schlaftiefe bestimmen und leider nicht erneuert werden, das heißt, die altern, ist bei älteren Menschen ist sehr häufig der Fall, dass diese Tiefschlafphasen nur noch in geringer Weise oder sehr kurz erreicht werden, was ungünstig ist, weil die zur Regeneration nicht nur der Mitochondrien, also letztlich der Kleinstbatterien, der ATP-Mengen dienen, sondern auch der Reinigungsmöglichkeit unseres Gehirns. Das heißt, in der Nacht, das wissen wir ja, wir schrumpfen unsere Gehirnzellen um circa 60%. Und wir haben viel mehr interzellulären Zwischenraum. Das heißt also, die ganze Gehirnlymphe, die heißt Glymphe, die kann viel besser die Abfallstoffe abtransportieren. Und damit ist das auch eine gewisse Demenzprophylaxe, weil wir ja wissen, die Beta-Amyloide, die sind halt ungünstig, wenn die verklumpen. Und es ist wohl so, dass mit einem Tiefschlaf auch eine gewisse zumindest Reinigung von Beta-Amyloiden gewährleistet wird. Also das wäre schon sehr, sehr gut, wenn man diese Tiefschlafphasen erreicht. Ich habe übrigens jetzt eine Uhr mir gekauft, mit der kann ich meine Schlafphasen tatsächlich in der Nacht messen. Wenn ich die schon vorher gehabt hätte, hätte ich das auch ins Buch hereingebracht. Und bin immer wahnsinnig interessiert daran morgens, wie viel hast du denn jetzt eigentlich im Tiefschlaf verbracht? Und es sind zum Glück bei mir meistens so 60%, was natürlich wunderbar ist. Wer das nicht mehr so richtig hinkriegt, der braucht natürlich Tipps. Und dazu gehört, das ist natürlich nicht neu, die Regelmäßigkeit des Alltags. Das heißt also tatsächlich vor Mitternacht ins Bett zu gehen, wenn es irgendwie geht, deutlich vor Mitternacht. Das macht ihr ja bei euch im Lanzerhof
sehr
auch.
Früh.
Ja, und das hat natürlich auch was mit dem Wachstumshormon und dem Melatonin, das dann nachts ausgeschüttet wird, zu tun, was nach Mitternacht tatsächlich offensichtlich nicht mehr so stark zu pushen ist. Dazu gehört, dass unser Konsum an Laptops und Smartphones etc. In der späten Nacht möglichst nicht mehr deutlich runtergefahren oder null sein sollte, weil wir eben aufgrund dieses blauen Lichts, dieses LED-Lichts, die Melatoninausschüttung deutlich runterfahren und damit unseren ersten Schlafzyklus schon kaum erreichen. Dazu kommt, dass wir durch Atemtechniken eine Parasympathikus-Stimulierung erreichen können, die auch das Schlafen erleichtert und dass wir uns nicht aufregen, wenn wir mal nicht schlafen können. Denn nachts um 3 ist so eine Phase, wenn man nicht mehr so richtig gut in die Tiefschlafphasen kommt, dann wacht man halt auf. Und wenn man sich darüber aufregt und sagt, um Gottes Willen, ich kann jetzt nicht mehr schlafen und ich muss unbedingt und ich mache jetzt alles Mögliche mit tiefen Entspannungsübungen und so, das kann man ja machen, aber das Entscheidende ist die innere Einstellung dazu, zu sagen, nee, das ist okay. Also um 3 Uhr kannst du mal aufwachen und du entspannst dich jetzt und du weißt, du wirst wieder einschlafen, aber vor allem dann, wenn du dich nicht darüber ärgerst, dass du jetzt aufgewacht bist. Ich fand das auch so herrlich, der Professor Zuller sagte, die sind nachts um 3 manchmal in den Dörfern früher, vor 100, 200 Jahren, da gab es richtig Meetings, da hat man sich getroffen, hat über den Zaun gequatscht, weil so viele Leute um 3 Uhr aufgewacht sind. Das ist jetzt bei uns nicht mehr so der Fall. Aber es ist schon wichtig, sich dem nicht zu entziehen. Und dazu kommt noch das Powernapping tagsüber, wenn tatsächlich der zirkadiane Rhythmus ein bisschen sehr durcheinander ist bei älteren Menschen, dass man sagt, okay, wenn dann eine Müdigkeit über den Tag kommt und ich bin beruflich auch nicht mehr so aktiv, dann gebe ich mir die 20 Minuten oder die 30 Minuten, aber die gehen dann nicht in den Tiefschlaf. Das ist nicht gut, weil der Tiefschlaf einen so aus vielen Stoffwechselprozessen reißt, dass man dann nur ganz schwer wieder hochkommt.
Also ich könnte dir gar nicht mehr zustimmen. Also für mich, ich hatte mal mit dem Dr. Michael Feltes, auch ein sehr bekannter Schlafmediziner, drüber gesprochen, der mir dann auch sagte, Nils, entspann dich, wenn du dann irgendwie schon 4 Stunden Schlaf hinter dir hast und danach dann irgendwie wach bist, dann ist es halt so, dann bleib einfach liegen, entspann dich weiter, weil wenn du dich dann weiter entspannst, dann hast du nahezu die meisten Effekte des Schlafes trotzdem, weil dein Körper ruht ja, dein Geist ruht ein Stück weit und im Idealfall hast du dann im Vorwege schon genügend Schlaf gehabt, dass die Lymphe eben halt, die Glymphe dann eben halt abgeleitet werden konnten und insofern ärger dich nicht. Also die Entspannung ist trotzdem da, es sind eben halt dann, ich sage mal so 80% dessen, gehen dann trotzdem weiter an Entspannung und von daher, seitdem ich das weiß, ist es genauso wie du sagst, dass ich mich da nicht mehr so drüber ärgere und ich weiß nicht, was für eine Uhr, da müssen wir uns gleich mal zu austauschen. Ich habe ja diesen Ring, diesen Aura-Ring, mit dem ich immer alles tracke. Ja. Und das finde ich so spannend, weil das Spannendste ist eigentlich daran, ich habe so viele Leute, die mir danach sagen, so Nils, ich habe den gekauft, aufgrund deiner Empfehlung, ich schlafe immer noch nicht besser, weil ich das gemachte Ring ja auch nicht, aber du lernst im Grunde genommen viel besser, was vielleicht deinen Schlaf negativ beeinflusst. Ich kann das ganz klar sehen, also größte Überraschung für mich, ich habe eine Zeit lang vor dem Covid-Lockdown, habe ich immer abends um 8 noch Yoga gemacht in meinem Gym und hab dann immer echt schlecht geschlafen. Und das konnte ich dann über die Länge der Zeit dann auch sehen, dass ich immer sage, Montagabend Yoga, schlechter Schlaf. So, und irgendwann muss ich dann feststellen, dass das einfach scheinbar zu aktivierend noch für den Körper ist, als dass man dann in eine gute Tiefschlafphase kommt. Und darum geht es. Es geht darum, auszuprobieren, was tut einem gut und was tut einem nicht so gut.
Ja, ganz genau.
Womit wir bei dem Thema Bewegung wären. Und dann nehme ich auch den letzten Teil sozusagen aus diesem Lifestyle-Bereich raus. Das muss ich sagen, ich freue mich ja auch jedes Mal wieder, wenn ich was dazugelernt habe. Und ich habe viel zugelernt in deinem Buch. Aber trotz allem fand ich es extrem spannend, dass ja das Thema Muskelschwund zu bekämpfen ist, aber vor allem auf verschiedenen Ebenen, verschiedenen Komponenten. Magst du da mal ein bisschen was zu sagen?
Ja. Ich habe selber immer gedacht, naja, also wenn du jeden Tag 50 Minuten läufst, heute Morgen war ich auch wieder brav unterwegs. Ich jogge nicht mehr, weil ich zwei Bandscheiben mir weggejoggt habe. Ich darf nur noch walken. Aber ich mache das so schnell und gucke dann auch, dass ich möglichst nicht über 120, 130 Puls komme und bin da ganz brav. Aber ich habe nie mehr so richtig eingestanden, dass ich ein richtig massives, hochintensiv Intervalltraining machen müsste. Ich dachte immer, okay, also meine weißen Muskelfasern, das sind ja die, die sich als erste abbauen. Das sind die, die für schnelle Kraft verantwortlich sind. Professor Frohböse von der Sportmedizinischen Hochschule in Köln hat da ja auch ein tolles Interview und Buch gegeben. Diese weißen Fasern, die bauen sich als erste ab. Und deshalb können wir beispielsweise, und das war mir auch vorher nicht klar, gar nicht mehr so toll länger hüpfen oder springen, weil wir die nicht mehr trainiert haben. Und die sind aber auch die, die die Sarkopenie, also den altersbedingten Muskelschwund, dann irgendwann bedingen. Die beginnen übrigens im Oberkörper sich besonders schnell abzubauen, gar nicht so sehr in den Beinen, die benutzen wir ja viel mehr. Also laufe ich jetzt morgens immer mit Hanteln und mache dann meine Hantelübungen beim Gehen, weil ich sage, also der Oberkörper, das geht ja gar nicht, dass das alles abgebaut wird. Nur das, was ich so mir als Alternative noch zusätzlich immer regelmäßig auf mein Sportprogramm getan habe, nämlich Bar, entweder Functional Bar oder Total Bar oder Bar Fusion. Das ist dieses Krafttraining an der Stange. Und da macht man halt ganz viele Kniebeugen und dann macht man also Bauch, Po und mit Bändern und allem Möglichen. Ja, sagte der Professor Frohböse, das ist schon ganz gut. Aber hochintensiv Intervalltraining ist tatsächlich an Geräten. Und ich hasse Geräte. Ich finde dieses mich einspannen in diese Dinger, wo ich dann meine Beine nach oben und nach unten und treten muss und das 30 Sekunden und dann wieder Pause. Es ist wohl so, dass wir darum nicht herumkommen, wenn wir den Abbau der weißen Muskelfasern tatsächlich verhindern wollen. Für die roten, die langsam arbeitenden Ausdauermuskelfasern, da ist das Ausdauertraining super. Und das müssen wir auch machen. Und da sollten wir mindestens 30 Minuten, wenn es irgendwie möglich ist, pro Tag tun. Und dann noch ein bisschen Leucin, also diese Aminosäure, die verzweigtkettige, dazu nehmen, weil die hilft, den Muskel aufzubauen. Allerdings nur, wenn man Training macht. Das verbunden mit einem bisschen Molkepulver. Weil alle die Eiweißpulver, die man sonst so bekommt, das ist was für Hochleistungssportler sehr gut, aber man kommt sonst sehr, sehr schnell in eine zu hohe Proteinversorgung. Aber Molkepulver mit Leucin und es gibt da auch Alternativen, kann auch mal eine ganz gute Ergänzung sein.
Ja, absolut. Also ich war, weiß es genau, ich habe dann gestern diesen Teil gelesen und bin dann abends noch auf dem Stand-Up-Paddleboard gegangen und habe dann tatsächlich an diesem Thema, also A, ist es ganz gut, weil es den Oberkörper auch noch mitmacht, es ist ein bisschen Ausdauer, es ist Kraft, aber was ich tatsächlich sehr stark darauf geachtet habe, dass ich eben halt auch wirklich in diese, ich sag mal, explosive Bewegung dann reingegangen bin, also ich bewusst eben halt wirklich dieses Thema Schnellkraft auch nochmal aktiviert habe und das ist eben halt genau das, was Frau Böse ja auch damit beschreibt, also auch mit seinen Hackerübungen.
Bis an die Grenzen. Ja, und die Hackerübung ist ganz toll, weil ich habe im unteren Rücken habe ich echt Probleme und gerade weil ich natürlich auch so viel sitze beim Buchschreiben und so und das ist, also das muss man einfach im Internet sich mal angucken, Hackerübung, Frohböse, die findet man sofort und es sind 30 Sekunden und die hilft wirklich die Feinmuskulatur im unteren Rücken zu lockern und zu stärken.
So, wir sind jetzt schon ganz schön lang, viel länger als ich eigentlich dachte und wir haben eigentlich, nein, überhaupt nicht, das ganz im Gegenteil, aber wir müssen jetzt ganz dringend nochmal zu einem meiner Lieblingsteile kommen. Nein, überhaupt nicht, mir geht es nur darum, dass ich unbedingt mit dir noch über Nahrungsergänzungsmittel sprechen möchte. Also ich supplementiere, glaube ich, mein Leben lang. Also es ist wirklich so, dass ich früher fand ich die Multivitamin-Brausetabletten super. Es gab dann irgendwie auch die ersten Multivitaminsäfte, fand ich toll. Da haben wir meine Mutter damals immer noch so Juice Plus, irgendwelche getrockneten Früchte, irgendwas gegeben und so. Also
ich, ja, das ist nicht wie Zucker.
Ja, ja. Ich kann mich an keine Zeit ohne Supplementation eigentlich erinnern und beschäftige mich damit eigentlich mein Leben lang. Und deswegen war das natürlich mein Kapitel, über das ich mit dir natürlich jetzt auch nochmal sprechen möchte. Und frage dich an dieser Stelle, was war bei der Recherche zu diesem Kapitel deine größte Überraschung?
Vielleicht tatsächlich die ganz neuen Booster, die NAD Plus oder NADH Booster. Weil die kommen ja aus den USA, die haben an der Ost- und Westküste all diejenigen, die an gesunder Langlebigkeit interessiert sind, auf dem Nachttisch stehen. Bei uns ist das noch nicht so verbreitet. Und ich habe mich immer gefragt, David Sinclair, ja, dieser Gott der Alternsforschung, hat das gepusht. Ist das jetzt echt ein Geschäftsinteresse, dieses NR, dieses Nikotinamidribosid? Ist das ist auch relativ teuer oder NMN ist noch teurer. Die Vorstufen zu diesen beiden Mitochondrien-Boostern, was ist da jetzt dran? Und für mich war die Überraschung, dass beispielsweise der Professor Risto und der Professor Stegborn, die beiden, die ich dazu interviewt habe, vor allem Professor Stegborn, Uni Bayreuth, die sind alle positiv. Die sagen, gerade im Alter, wenn der NAD-Spiegel sinkt, macht es einen relativ großen Sinn, das zu supplementieren. Und NAD, muss man halt einfach noch mal ganz kurz sagen, spielt in unserer Atmungskette eine große Rolle. Die Atmungskette, davon haben die meisten gehört, die sitzt in den Umhüllungen der Mitochondrien unserer Zellkraftwerke und die produziert unsere ATP, unsere Kleinstbatterien, die eben alles anfeuern, was an Stoffwechselprozessen passiert, was mich überrascht hat. Da war ich wirklich platt. Wir produzieren so viel ATP pro Tag, wie wir wiegen. Also bei mir sind es...
Und wenn wir Sport machen, noch mehr, ne?
Ja, das ist der Wahnsinn. Wir produzieren und verbrauchen so viel pro Tag. Und das ist natürlich irre. Und das wird angefeuert und nur ermöglicht durch den Elektronentransporteur NAD. Und wenn diese weniger werden, dazu kommt noch das Coenzym Q10, das sitzt auch in dieser Kette. Auch Coenzym Q10 wird weniger. Wenn also die beiden nachlassen, also im Blutspiegel auch weniger zu messen sind, ist davon auszugehen, dass da auch in den Zellen weniger Produktion stattfindet an ATP. Und wir wissen auch, dass im Alter die Mitochondrienleistung bis zu 50% runtergeht, obwohl genauso viel Sauerstoff verbraucht wird. Also das ist schon ziemlich erschreckend. Für mich war die große Erkenntnis, NR könnte durchaus sehr viel bewirken. Deshalb nehme ich es jetzt auch. Man könnte auch Vitamin B3 nehmen, das Niacin. Das sagt zum Beispiel der Professor Risto, das ist günstiger, macht aber diese Flashes. Also man kriegt, wenn man sie so hoch dosiert, wie man sie auch nehmen sollte, damit man auch einen erhöhten NAD-Spiegel im Blut hat, dann kriegt man zumindest zu Beginn der Einnahme, später gewöhnt man sich dran, so rote, sonnenbrandähnliche Ausschläge, die kribbeln, sind nicht schlimm, aber mögen viele nicht. Deshalb, und das NR ist, ich habe das im Buch auch ein bisschen aufgegliedert, der Kreislauf, wie dieses NAD gebildet wird, ist ganz, ganz interessant, an welchen Stellen man da zuführen kann. Man kann verschiedene Vorstufen geben. Also das war auch nochmal eine wissenschaftlich interessante Reise. Also das nehme ich jetzt auch. Und dann kommt eben das Spermidin, das hatte ich auch im letzten Buch schon als ein Hoffnungsträger bezeichnet. Da sind jetzt die neuesten Studien so, dass man auch Herz-Kreislauf-Unterstützung durch die Autophagie, also die Zell-Recycling-Prozesse, anregenden Prozesse nachweisen kann und auch ein Immunboosting, das heißt auch die Impfreaktion. Da hatte ich auch ein Interview jetzt gerade vor kurzem mit einer der führenden Immunologinnen, denke ich mal international, die sitzt in Oxford. Und die forscht eben an der Wirkung von Spermidin bei älteren Menschen auch und die Verstärkung der Impfantwort. Auch bei Mittelalten ist die offensichtlich deutlicher zu spüren und nachzuweisen. Das fand ich jetzt auch einen ganz, ganz spannenden Effekt. Und das Dritte, was mich ein bisschen frustriert hat, das ist das Thema Bioverfügbarkeit. Viele der sekundären Pflanzenstoffe, die wir isoliert einnehmen, von denen man auch weiß, dass sie wahrscheinlich eine sehr positive Wirkung haben. Dazu gehört das Quercetin, das Curcumin und das Fisetin, auch das Resveratrol. Die sind unheimlich schlecht bioverfügbar. Das heißt, sie sind fettlöslich und deshalb sind sie nicht so gut aufzunehmen.
Ich fand das mit dem Olivenpresswasser, ich meine, das Bild in deinem Buch ist nicht gerade appetitlich, muss man dabei auch sagen.
Nee. Also, schmeckt auch nicht.
Schmeckt auch nicht, aber ich dachte so, meine Güte, wenn wir wirklich so viele Liter an Nebeneffekt von eigentlich hochpotentem Wasser da produzieren, also ich meine, ganz ehrlich gesagt, das ist ja eigentlich eine theoretische Goldgrube, die da noch schlummert, muss man ja wirklich so sagen, wenn man dieses Presswasser wirklich dann in irgendeiner Weise in die Supplementation dann irgendwie übertragen kann.
Ich nehme das, ja. Aber das ist relativ schwierig herzustellen, weil diese wasserlöslichen Polyphenole zerfallen unter Sauerstoffeinfluss sehr schnell. Also das müssen so in Einzelpaketen verpackte Dosierungen sein und man muss da halt immer so kleine Gläschen, wahnsinnig viel Umweltthema ist damit verbunden natürlich, nehmen. Aber ich bin davon schon überzeugt und vor allem diese Polyphenole scheinen sich gegenseitig zu verstärken. Das scheint überhaupt der Vorteil zu sein, wenn man Gemüse isst und nicht einzelne Nahrungsergänzungsmittel, die aus den Gemüsen extrahiert werden oder eben auch biochemisch hergestellt werden. Die verschiedenen Polyphenole oder sekundären Pflanzenstoffe scheinen sich eben zu verstärken. Nicht bei allen, bei Brokkoli zum Beispiel ist es ganz stark der Fall. Und da macht es nicht so viel Sinn, jetzt nur wie Sulforaphan, das ist der Wirkstoff des Brokkolis, nur einzelne Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Da ist es wahrscheinlich schon besser, den Brokkoli selbst zu essen. Insgesamt sind aber all diese Stoffe relativ schlecht bioverfügbar. Und da gibt es jetzt neue Methoden, und das ist wirklich der Hoffnungsträger, die zu verkapseln, diese Einzelwirkstoffe durch Myzelierung, so heißt das, oder durch Nanopartikelummantelung oder mit Chlordextrin, so ähnlich. das bestelle ich mir jetzt gerade, das kann man mit Coenzym Q10 sehr gut machen, da wird die Bioverfügbarkeit enorm erhöht. Und das sind dann tatsächlich Hoffnungsträger. Im Augenblick sind die alle ganz schön, aber wir nehmen sie halt mit Pfeffer kombiniert, beispielsweise Kurkuma. Ja, was ja die Inder schon ganz lange wissen in ihrem Curry. Aber auch da wird die Bioverfügbarkeit des Kurkumins, das sehr, sehr gut zu sein scheint für gesunde Langlebigkeit, die wird ein bisschen erhöht, aber nicht massiv.
Das fand ich einen ganz interessanten Punkt, den du auch in dem Buch kurz ansprichst, ist ja auch, dass man sich bei manchen von diesen Wirkstoffen auch fragen muss, ob die für uns, wo quasi die Stoffe in der Region gar nicht vorkommen, tatsächlich auch so wichtig sind. Das fand ich einen wirklich interessanten Punkt. Also, dass im Zweifelsfall die Quinoas
Acai-Beeren.
Genau, und so, ne? Gochi, ja. und alles irgendwie so. Also, ob wir da nicht lieber dann sagen, nee, nimm lieber Blaubeeren, nimm mal lieber Leinsamen, nimm lieber keine Ahnung was und nimm lieber das Ganze.
Ja, das ist auch so, weil vor allem, das hat etwas natürlich mit den Bezugsquellen zu tun, weil all diese modernen Hoffnungsträger, wie eben Acai-Beeren oder Spirulina oder was auch immer, die kommen ja meistens aus dem asiatischen Raum oder aus dem südamerikanischen Raum und da hat man ganz andere Produktionsbedingungen. Da ist auch sind sehr häufig Pestizide drin, da sind sehr häufig Bakterien drin, da ist Schimmelpilz drin. Da sind häufig auch gar nicht mehr die Wirkstoffe drin, weil die wurden viel zu frisch gepflückt beispielsweise und sind dann beim Transport sowieso kaputt gegangen. Und da scheint es wirklich ganz klar zu sein, dass der Wirkstoff oder die sekundären Pflanzenstoffe, die für uns wirklich hilfreich sind, die sitzen in den Schalen und die sitzen in den Kernen häufig. Und gerade im dunkelblauen Farbbereich, also die schwarze Johannisbeere, die Blaubeere beispielsweise, da ist unheimlich viel drin und die haben auch noch im Vergleich zu ihrem Gewicht natürlich eine große Oberfläche. weil sie halt so kleine Beeren sind. Und wenn man die isst, hat man da sehr viel mehr davon, als wenn ich dieses Functional oder dieses tolle New Food zu mir nehme, was häufig belastet ist.
Ja, ja, absolut. Also ich bin seit einiger Zeit da schon wirklich ein großer Fan von, wobei ich muss ja auch zugeben, dass ich Goji-Beeren auch gern mochte, aber insgesamt sich viel mehr wieder auf diese regionalen Sachen zu konzentrieren. Und klar kann man aus Leinsamen nicht so einen schönen Chia-Budding machen wie aus Chiasamen, aber trotz allem sie einfach beizumischen und Flohsamenschalen und solche Sachen eben halt mit reinzugeben, macht einfach viel mehr Sinn, als jetzt irgendwie dieses vermeintlich pestizidverseuchte Zeug da zu nehmen.
Ich habe heute Morgen schon meinen Flohsamen-Schalendrink genommen. Ich finde die toll, weil das sind ja lösliche Ballaststoffe. Im Vergleich zu unlöslichen sind die extrem wichtig für unsere Darmflora, sodass die Bakterien in unserem Darm das Mikrobiom fressen kann und nicht unsere Darmschleimhaut angreifen, was über die Jahre auch passieren kann. Und diese Flohsamenschalen, von denen halte ich jetzt tatsächlich sehr, sehr viel. Die habe ich über Professor Michalsen auch schätzen gelernt, weil er geguckt hat und gesagt hat, ja, auch wenn du Intervallfasten machst, die schlagen nicht ins Kontor. Du kannst also morgens so einen Drink machen mit deinen Flohsamenschalen und du machst trotzdem Intervallfasten und dein Magen ist so ein bisschen gefüllt. Ist ja nicht schlecht.
Nee, ist total super. Also ich bin auch großer Fan von Flohsamenschalen. Es gibt eigentlich keinen Tag mehr ohne. Ich habe immer das Problem, dass es dann irgendwann zu dick wird. Also man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man schnell genug das zu sich nimmt und vor allem viel trinken danach. Sonst haben wir auch andere Probleme.
Sonst stopft es.
Kommen wir doch mal zu einem Thema, was mich persönlich, ehrlich gesagt, mit am meisten überrascht hat. Und man hatte auch so das Gefühl, dass es für dich auch ein persönliches Thema ist, die Hormontherapie, weil da bist du ja wirklich, also ich würde mal sagen, da bist du ja sehr tief in den eigenen Erfahrungsbericht auch ein Stück weit mit reingegangen und hast ja die verschiedenen Facetten beleuchtet und wir haben ja sehr viele HörerInnen, also nein, jetzt habe ich gegendert, HörerInnen haben wir ja wirklich extrem viele.
Ich bin auch immer verunsichert, wie soll ich das jetzt machen? Ich sage immer noch HörerInnen.
Ja, genau. Nein, aber jetzt, okay. Also wir haben tatsächlich sehr viele Frauen bei den Hörern und von daher ist das Thema Hormontherapie natürlich das, was wir auf gar keinen Fall jetzt auslassen dürfen. Sag doch vielleicht nur mal in a nutshell, warum du dir diesem Thema eine so persönliche Widmung gegeben hast.
Ja, ich habe einen Schock gekriegt, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und diese Lancet-Studie. Und Lancet ist ja nun wirklich ein Magazin, das international als wissenschaftliches Fachmagazin enorm anerkannt ist, 2019 herausgebracht hat. Also eindeutig, die großen Meta-Studien sagen, die Hormonersatztherapie bei Frauen erhöht das Brustkrebsrisiko signifikant. Punkt. Daraufhin hat auch das Deutsche Ärzteblatt entsprechendes geschrieben und auch in den verschiedenen behördlichen Veröffentlichungen wurde dann also ganz klar gesagt, wir raten von einer Hormonersatztherapie im Normalfall bei Frauen in der Menopause ab. So, und ich nehme jetzt werde ich 65, ich nehme seit 15 Jahren, glaube ich schon, ein Östrogen, ein Östradiol und auch ein Progesteron. Sehr niedrig dosiert, bioidentisch und immer entsprechend auch der Blutanalyse, die mein Gynäkologe macht. Also ich zu Professor Huber, Wien. Er ist ja, denke ich mal, nach wie vor eine der Koryphäen. Dann habe ich Dr. Puchter in München, der das Hormonzentrum dort leitet und meinen eigenen Gynäkologen eingeschaltet und natürlich ganz viele Studien noch geschaut. Das Ergebnis ist, Professor Huber sagt ganz eindeutig, die Hormonersatztherapie mit bioidentischen Hormonen niedrig dosiert ist absolut lebensverlängernd. Und die Studie, die Meta-Studie von Lancet, und das versteht er nicht und das verstehen auch alle, die mit denen ich gesprochen habe, Dr. Puchter, Dr. Bauer, aber auch jetzt in den vielen Veröffentlichungen nach 2019, ist diese Studie, die dann zu solchen weitreichenden Folgen geführt hat, dass ganz viele Gynäkologen den Frauen nicht mehr die Hormonersatztherapie empfehlen, die sagen, das ist echt ein Desaster. Weil die Datengrundlage dieser Meta-Studie 2019, die stammt aus den 80er, 90er Jahren in den USA. Und damals hat man, und auch in England, damals hat man den Frauen, man mag sich das überhaupt nicht vorstellen, wenn die Regelblutung ausblieb, hat man denen einfach hochdosiert die chemische Keule Östrogen und dann noch ein bisschen Gestagen gegeben. Und zwar nicht in bioidentischer Form, sondern richtig als Tablette Chemie. Und da ist die Brustkrebsrate tatsächlich in die Höhe gegangen. Sowas ist kriminell, sagt Professor Huber. Das darf man nicht tun. Aber die Daten aus dieser Studie, die sind aus diesen vielen Studien in diesen Jahren, die sind die Grundlage für das Lancet-Desaster. So. Von daher, die neuen Studien sagen alle, und das vielleicht noch ganz kurz hinzugefügt, damit wir jetzt nicht zu lang werden. Professor Huber fügt hinzu, es gibt aus Wuhan beispielsweise eine große repräsentative Studie von Frauen mit Hormonersatztherapie und Frauen ohne Hormonersatztherapie und Covid-Infektion. Die mit Hormonersatztherapie haben Covid deutlich besser überlebt. Und es gibt neueste Studien, die zeigen, dass eine leichte Hormonersatztherapie, bioidentische Hormone, Östrogen nur auf die Haut aufgetragen und nicht als Tablette genommen, die Stammzellen verjüngen, also die Stammzellenalterung aufhalten. Also es gibt tatsächlich offensichtlich nur Hinweise, dass eine sanfte Hormonersatztherapie positiv ist. Und damit gehe ich jetzt auch tatsächlich auf Werbetour, weil wenn ich mich umschaue, meine ganzen Freundinnen sagen, nee, ich nehme das lieber nicht, ich habe ja jetzt gelesen, es macht Brustkrebs. Und da versuche ich tatsächlich ein bisschen aufzuklären.
Absolut wichtiger Punkt. Wir hatten interessanterweise gerade vor 2 Wochen eine Folge auch zum Thema Brustkrebs gemacht und ich glaube, da ist insgesamt das Thema Aufklärung wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig und von daher finde ich es auch gut, dass du da diesem Thema auch nochmal so viel Raum gegeben hast und diese Aufklärung dann auch mit reingebracht hast. Liebe Nina, wir enden normalerweise diesen Podcast immer mit so einem Tipp an unsere HörerInnen und ich habe das Gefühl, wir haben ja eigentlich nur Tipps gegeben. Von daher gibt es trotzdem noch was, wo du das Gefühl hast, Mensch, da haben wir nicht drüber gesprochen?
Vielleicht tatsächlich das Thema Atmung. Mhm. Sich bewusst zu machen, atme ich durch den Mund, atme ich durch die Nase. Und wenn ich Sport mache, leichten Sport, leichte Belastung, atme ich durch den Mund, atme ich durch die Nase. Was wir heute wissen, ist, dass wir bei der Nasenatmung die Luft an unseren Epithelien der Nasenschleimhaut vorbeistreichen lassen und die produzieren NO, Stickoxid, das, was aus den Auspuffen der Autos rauskommt, von den Verbrennern, was wir eigentlich gar nicht so mögen. Aber in ganz geringen Dosierungen, wie immer, die Dosis macht das Gift, in ganz geringen Dosierungen ist dieses Stickoxid sehr, sehr gut. Beim Yoga übrigens die Nasenatmung, das ist ja für dich sicherlich auch sehr bekannt, ist wichtig. Und dieses Stickoxid führt dazu, dass unsere Gefäße elastisch bleiben. Das heißt, es ist ein Herz-Kreislauf-Stabilisator. Und es gibt noch viele Aspekte zum Thema Atmung, die unterschätzt werden. Auch gerade durch den Nadelwald zu gehen. Die Aerosole des Nadelwaldes scheinen viel stärkere Wirkungen auf unser parasympathisches Nervensystem zu haben, als wir es bisher kannten. Und das ist natürlich eine unheimlich, vielleicht auch ein schöner Schluss, ja, dass man durch einen Nasenatmungswaldspaziergang und diesen Nadelduft aufzunehmen, dass man damit tatsächlich nachweislich für gesunde Langlebigkeit etwas tut. Und als letztes unter unseren Masken, die wir ja wahrscheinlich noch eine ganze Weile tragen müssen, da ein paar dieser Aerosole in Form von einem Heilöl auftragen, bringt sehr viel. Weil dieses unter der Maske da keine Luft kriegen und so weiter ist ja immer so ein Thema gewesen. Und da so ein paar ganz wenig auftragen, muss natürlich ein gutes Heilöl sein, was auch vielleicht Nadelextrakte enthält. Ist schon wieder so ein bisschen Waldgefühl, das einem gut tut.
Ganz toller Schluss. Ich finde, wir sind damit gestartet mit Alles wird gut und du hast es ja immer damit quasi geendet. Ich bedanke mich. Ich habe, wie gesagt, mich sehr auf dieses Gespräch gefreut und meine Erwartungen wurden eher übertroffen. Von daher herzlichen Dank. Du hast in deinem Buch ja schon ein drittes Buch angekündigt. Insofern, liebe Nina, fühle dich herzlich eingeladen. Bitte komm doch dann auch noch, wenn dein drittes Buch kommt. Ich würde mich freuen, mit dir dann wieder zu sprechen.
Du, darf ich dir dazu eine Frage stellen? Würde dich das Thema überhaupt interessieren? Da geht es tatsächlich um Medikamente und über das, was in den Start-ups international entwickelt wird, das sind dann wirkliche Hammer, die die Verjüngung ermöglichen sollen. Vieles wird nicht mehr in unserer Lebenszeit auf den Markt kommen. Das wird wahrscheinlich erst in 10, 15 Jahren spannend sein. Metformin beispielsweise, die große Studie, das wird natürlich jetzt schon einen Rieseneffekt haben. Und die TRIM-Studie, über die haben wir ja auch gar nicht gesprochen, die tatsächlich zu einer Verjüngung der Zellen durch einen Jungbrunnen-Cocktail geführt hat. Stanford, ja, also das ist kein Quatsch. Das würde alles Thema dieses Buches sein. Also nicht unbedingt unmittelbar, wie wir es jetzt besprochen haben, umsetzbar, sondern so ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Würde dich das interessieren?
Mich interessiert das total. Ich bin ja ein großer Fan. Es gibt ja jetzt mittlerweile einige sehr erfolgreiche deutsche Investoren, also der ganz weit vorne, der Christian Angermeier unter anderem, die eben halt genau in solche Techniken eben halt investieren und die sich damit beschäftigen. Und ich finde, wenn man auch dem Nils Regge heißt er, glaube ich, aber gefährliches Halbwissen jetzt, aber auch ein deutscher Investor. Also da gibt es jetzt ja wirklich einige, die genau in dieses Thema Longevity eben halt jetzt ihren Hauptfokus setzen und wo man ja auch zum Teil dann auch schon jetzt investieren kann. Also da gerade Christian Angermeier mit seinem Compass Pathway, der sich um die zum Beispiel, es ist nicht ein reines Longevity-Thema, aber es ist eben halt ein Depressionsthema, wo es eben halt um die Nutzung von Magic Mushrooms geht als Antidepressivum, also als natürliches, weitestgehende Antidepressivum. Ich finde das hochspannend und von daher, ich würde das Buch auf jeden Fall kaufen, lesen und mit dir gerne drüber sprechen.
Du motivierst mich. Dieser Markt, und das ist jetzt wirklich der letzte Satz, dieser Markt wird ja von vielen Investoren und auch Analysten als der Zukunftsmarkt beschrieben, vielleicht sogar mit höheren Gewinnerwartungen als der Internet- und Chipmarkt. Da sind natürlich aber auch die gigantischen Risiken, weil alles muss zugelassen werden, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, und da kann man irrsinnig viel Geld verlieren. Aber das ist Zukunftsmusik, die ist total spannend.
Ich habe eine letzte persönliche Frage nochmal. Bei deinen ganzen Recherchen, die du jetzt gemacht hast, hast du da auch schon einmal bereut, dass du dieses ganze Wissen nicht auch schon in früheren Jahren hattest?
Nee, weil alles ist gut, wie es ist. Und ich habe einfach früher so viele Dinge parallel gemacht. Ich habe tägliche Sendungen, Talkshows gehabt und dann noch Bücher geschrieben ohne Ende und ja auch noch ein Weingut und Tiere und so. Das hätte ich gar nicht untergebracht. Also die Form von Konzentration, die so ein Buch erfordert, die konnte ich erst jetzt aufbringen und schon gar im Lockdown.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 27 an. Hier sprechen wir mit Ina Ruge über ihr Buch Altern wird heilbar, das wir so häufig im Podcast zitiert haben. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.